Wir lesen Worte unseres Herrn Jesus Christus aus der Bergpredigt in Matthäus 6, Abvers 24. Matthäus 6, Abvers 24. Unser Herr Jesus Christus spricht: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch: Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Herr, öffne unsere Herzen für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Wir haben gehört, dass wir uns nicht sorgen sollen. Wir wollen zunächst die Frage uns stellen: Was ist Sorge? Welche Arten von Sorge gibt es denn? Sorge ist nach der landläufigen Definition ein ängstliches Bekümmertsein um die Zukunft oder um die alltäglichen Dinge des Lebens. Ängstliches Bekümmertsein um Zukünftiges und Alltägliches. Es gibt aber auch Sorge im positiven Sinne, Fürsorge für andere. Darauf komme ich auch noch zurück. Aber zunächst möchte ich einmal die landläufigen Sorgen, einige davon, mit uns betrachten. Worüber sorgen wir uns? Es gibt die Sorge um die alltäglichen Dinge des Lebens, was auch der Herr Jesus hier nennt. Haben wir genug zu essen, die Kleidung und Obdach? Es gibt heute auch immer mehr Second-Hand-Shops, weil auch immer mehr Leute ja auch in Deutschland in die Armut abrutschen. Mehrwertsteuererhöhung ist wieder so ein kleines Stückchen gewesen zur Verarmung. Dann werden die kinderreichen Familien und die Frauen, die die Kinder ganztags betreuen, noch immer weniger unterstützt. Wir kennen ja diese ganze Diskussion, die zurzeit läuft. Eine ja an sich paradoxe Entwicklung, aber auch im endzeitlichen Gefälle durchaus folgerichtig. Wird es zum Leben reichen? Dann gibt es auch die Sorge um die Gesundheit. Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Grippe oder auch schwierigere, schlimmere Krankheiten machen uns Sorgen. Was wird auf uns zukommen? Was wird einmal unsere Todesursache sein? Auch darüber sorgen sich manche. Werde ich viel leiden müssen oder wird der Herr mich schnell wegnehmen? Ich sage immer, wenn man Christ ist, ist es gnädig. Wenn man einen schnellen Tod haben darf, dann ist man ja vorbereitet. Aber für Nichtchristen, noch Nichtchristen, ist es oft gnädiger, wenn sie noch eine Zeit zur Umkehr finden. Aber es liegt in des Herrn Hand, unser aller Schicksal, was er uns schickt. Ja, heißt ja Schicksal, im guten Sinne gemeint. Es gibt aber auch Menschen, die sich um ihre Gesundheit zersorgen. deren Ein und Alles das Irdische ist, die irdische Leiblichkeit. Ich habe auch dazu gehört bis zu meinem 18. Lebensjahr, bis ich zum Glauben an den Herrn Jesus finden durfte. Da war die Gesundheit für mich der Lebensinhalt. Das kam durch einen Lehrer, den ich hatte an der Schule. Der hatte mich sehr geprägt als 10-Jähriger. Naturheilbewegung, Reformhäuser, und das war mein Lebensinhalt. Fitness, gesunde Ernährung, Bewegung, kontrollierte Atmung, Verzicht auf schädlich erscheinende Nahrung wie Süßigkeiten und Fleisch. Das habe ich 8 Jahre konsequent als Schüler durchgehalten. Ich habe also in 8 Jahren nach meiner Erinnerung keinen Zucker, keine Süßigkeiten und kein Stück Fleisch angerührt. Aus Überzeugung damals. Bis ich dann mit 18 Jahren zum Glauben kam. Und das kam auch dadurch, dass einer meiner Vorbilder aus dieser makrobiotischen Ernährung damals, anthroposophisch, buddhistische Einflüsse kamen ja auch, Yoga hatte ich gemacht und so weiter, dass einer dieser Lehrer dann doch krank wurde. Ja, hätte an sich nicht passieren dürfen. Wurde doch krank. Und eine Krankheit, die er an sich nicht hätte bekommen müssen nach dieser dürfen nach dieser Lehre. Und das hat mich doch dann ernüchtert und Fragen werden lassen. Gleichzeitig aber hatte ich auch gläubige Schulkameraden, die mich sehr beeindruckt haben, wegen ihrer Haltung, auch ihrer ganzen Art, die sich wohltuend unterschieden hat von den anderen Schülern. Sie haben vieles nicht mitgemacht, das Rauchen auf dem Schulhof und diese ganzen abartigen Dinge, die heute auch Schüler oft treiben. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe immer nach solchen Idealen ja auch gestrebt, aber aus eigener Kraft wollte ich mich erlösen. Und bis ich dann erkannte, ich bin verloren, wenn ich nicht zu Gott mich wende und erkenne, es gibt mehr als diese irdische Geschöpflichkeit. Und der Sinn des Lebens liegt nicht in gesunder Ernährung, sondern in der ewigen Hoffnung. Und sicherlich können wir hier auch für unseren Leib sorgen. Das war ja nicht alles falsch. Ich habe auch manches behalten davon. Aber heute lebe ich nicht mehr so einseitig extrem, sondern versuche die Dinge in einer gesunden Mischkost, also ernährungsmäßig, zu praktizieren. Ich versuche mir auch jeden Tag zu bewegen, mindestens 1 Stunde an der frischen Luft und so weiter. Also, aber der Leib darf nicht der Götze sein. Und die Sorge um das Irdische ist etwas sehr Vergängliches. Genauso vergänglich, wie unser irdisches Dasein ist. Gottes Wort ist hier sehr realistisch. In 1. Timotheus 4, Vers 8. lesen wir Folgendes. Man muss genau jedes Wort hören. Die leibliche Übung ist falsch. Seht ihr? Aufpassen, ja? Wenig nützlich. Aber die Gottesfurcht ist zu allen Dingen nützlich und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Und genau in der Gewichtung sollten wir auch das sehen, die Sorge um das Irdische und um das Ewige. Dass die irdische Übung, leibliche Übung, Sport und so weiter, ist nicht nutzlos, aber wenig nützlich im Vergleich zum ewigen Leben. Und so tun wir immer die Leute leid, die ihr ganzen Tag verbringen nur mit Fitness. Bei mir ist es eine beschränkte Zeit inzwischen, aber manche haben keinen anderen Inhalt, müssen dann teure Fitnessstudios und so weiter. Und das ist aber nur wenig nützlich. Wenn man sich nicht um das Innerliche kümmert, dann ist es am Ende alles vergebens. Bei vielen Menschen ist es so, die dann vielleicht Christen schon sind, 5 Minuten Gebet und stundenlang Spiel und Sport. Ja, das ist eine falsche Gewichtung. Das sollte anders sein. Körperliche Ertüchtigung hat ihren Platz. Würde ich auch jedem raten. Es gibt auch manche Christen, die gar nichts machen für ihren Leib und damit sich auch als Werkzeug auf dieser Erde nutzlos machen. Sie können ja dann ihren Leib nicht mehr benutzen. Wir sollen also durchaus auch uns körperlich ertüchtigen. Es gibt ja auch ein Schwimmbad im Haus zum Beispiel. Aber sie darf nicht dazu führen, dass wir den Herrn und sein Reich vergessen und dass die Prioritäten hier unglücklich verschoben werden. Esoteriker haben ja viel Geschäft gemacht mit den Krankheitssorgen. Ich habe früher auch zu denen gehört, die dachten, ich muss mein Bett jede Woche verschieben wegen den Wasseradern, mit den Erdstrahlungen und so weiter. Dann habe ich gehört von jemandem aus Naturheilbewegung, hat die Frau gesagt, mein Mann hat jetzt schon 15 Rudengänger kommen lassen und jeder hat woanders Wasser gefunden. Ja, ist auch kein Wunder, weil alles überall Wasser ist, unten drunter. Nicht nur im Westerwald. Also das ist überall so. Und auch in der Wüste findet man Wasser, wenn man tief genug geht. Also lassen wir uns da nicht ins Boxhorn jagen von solchen Heilslehren. Wir haben auch Literatur über sämtliche esoterischen Richtungen ausliegen hinten. Sorge um die Gesundheit. Dann gibt es die Sorge um die Arbeit. Und das ist durchaus heute zunehmend schlimm und wirklich ernst zu nehmen, diese Sorge. Denn die Arbeitslosigkeit ist geradezu ein Programmpunkt in der Globalisierung. Man spricht von der 20-80-Gesellschaft. 20% haben noch Arbeit und 80% müssen unterhalten werden durch Unterhaltungsindustrie. Darauf läuft es hinaus. Erich Brüning hat in seinem vielgelesenen Buch Global Crash diese Dinge ausführlich beleuchtet. Der globale Zusammenbruch ist im Grunde vorprogrammiert, aber auch in der Bibel vorausgesagt. Offenbarung 17 und 18, der Untergang der Wirtschaftsmacht Babylon. Globalisierung nimmt also diese Massenarbeitslosigkeit bewusst in Kauf, indem sie Menschen, Arbeitskräfte in Niedriglohnländern beschäftigt. Und bei uns, wo sie teurer sind, da werden die Menschen immer mehr übergangen. Ja, es ist eine traurige, auch endzeitliche Entwicklung, die auch im Jakobusbrief etwa vorausgesagt wird. Dann gibt es die Sorge vor Katastrophen, Unglücken und Seuchen. Die Vogelgrippe, man hört plötzlich nichts mehr davon, die gibt es sicherlich noch. Aber dass keine Panik ausbricht, hat man jetzt doch die Information etwas heruntergeschraubt. Aber ich habe jetzt eine Statistik gesehen, wie viele Menschen durch Vogelgrippe sterben und wie viele durch Abtreibung sterben. Das ist eine ganz andere Zahl, eine wesentlich unermesslich höhere Zahl von Kindern, die durch Abtreibung getötet werden, als an der Vogelgrippe sterben. Ich glaube, es sind einige Tausend im Jahr Vogelgrippe und Millionen durch Abtreibung. Ja, Gott schenkt noch Gnadenzeit, aber seine Gerichte, die in der Offenbarung beschrieben sind, werden kommen. Und was wir heute erleben, ist auch immer wieder ein Bußruf, umzukehren, solange es noch Tag ist. Auch durch mancherlei Katastrophen, die Gott zulässt. Und wenn wir dann hören, ich habe gestern Abend einiges gesagt zu dieser gotteslästerlichen Volksbibel, gotteslästerlichen Bibel in gerechter Sprache, müssen wir uns nicht wundern, dass das Gericht auch am Hause Gottes eben gerade beginnt. Nun möchte ich aber in drei Abschnitten auf die Thematik des Sorgens eingehen. Wir haben jetzt einige Arten der Sorge betrachtet. Es gibt natürlich auch die Endzeitsorge, darauf komme ich gleich noch zurück. Erstens, die Heiden, die Gottlosen, sorgen sich nur um irdische Dinge. Zweitens, als Christen sollen wir aber zuerst nach Gott und seinem Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Und drittens, Gott versorgt uns und befähigt uns auch zu echter Fürsorge für andere. Diesen drei Abschnitten wollen wir jetzt das Thema noch etwas entfalten. Sorgen oder Vertrauen. Erstens, die Heiden, die Gottlosen, sorgen sich nur um irdische Dinge. Auch ich war ein Heide, bis zum 18. Lebensjahr habe ich nur um das Irdische gesorgt. Und wir kennen auch solche Menschen, denen geht es zum Beispiel nur um den Häuslesbau, um die Steigerung des Besitzes, um weite Reisen, um Einfluss in der Welt, um Ämter, um Posten. Ämterhäufung ist ja heute gang und gäbe, auch im christlichen Bereich leider. Also solche Dinge, das sind die Sorgen von vielen. Wie werde ich möglichst viel Geld, Einfluss, Besitz, Macht haben, all solche Dinge. Nun, ich möchte nichts dagegen sagen, dass man sich auch ein Häusle bauen darf. Wie heißt das hier? Hier sagt man wahrscheinlich nicht Häusle, sondern Haus. Also Sie hören schon, wo ich herkomme. Das ist ja bei uns sprichwörtlich, schaffe, schaffe Häusle bauen im Süden. Es sind auch einige Schwaben hier, diese Schwabenmentalität, aber es ist allgemeines verbreitet. Es ist grundsätzlich nicht falsch, ja. Man muss aber auch das in der richtigen Gewichtung sehen im Vergleich zu ewigen Werten. Gott hat uns eine herrliche Schöpfung gegeben, auch Gaben, um hier Dinge aufzubauen. Und wir sind auch dankbar, wenn wir christliche Häuser haben. Aber die Sorge um den Besitz darf nicht der einzige Lebensinhalt werden. Ich werde noch darauf zurückkommen, dass wir auch die unsrigen durchaus versorgen sollen in der Bibel. Wir sollen nicht jetzt Stellen aus dem Zusammenhang reißen und vereinseitigen. Aber auch wenn sich Leute nur noch um dieses Mühen, Häusle bauen und so weiter, dann ist es auch nicht richtig. bei allem, wenn dann Gottes Wort vernachlässigt wird, Gottesdienstbesuch, Unterstützung auch für die Gemeinde, dann sollte man auch wachsam sein und umdenken. Es gibt hier verschiedene Beispiele über die Sorge der Gottlosen in Lukas 12. Ab Vers 13 ist eine geradezu klassische Stelle, außer jetzt den Stellen vom reichen Jüngling und so weiter. In Lukas 12, da ist es so, dass einer aus dem Volk zum Herrn Jesus kommt und zu ihm sagt: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Mit solchen Sachen sind die Leute zum Herrn Jesus gekommen, nicht? Sag meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen. Jesus galt ja als gerecht, ja, und er soll hier für Gerechtigkeit sorgen. Und Jesus antwortet ihm klipp und klar: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Zum Erbteiler. Und dann warnt er vor den Gefahren des irdischen Reichtums und der Steigerung und der Ich-Sucht. Er bringt dann das bekannte Gleichnis vom reichen Kornbauern. Dieser hatte eine gute Ernte eingefahren, dieser Bauer, was durchaus ein Geschenk von Gott ist, ja, nicht falsch verstehen. Durchaus ein Geschenk vom Herrn. Gott kann uns auch mit Gütern versorgen und die Frage ist nur, wie man damit umgehen, ja. Und wie geht es dieser Kornbauer damit um? Er hätte für die Armen sorgen können, hätte großzügig sein können, aber er denkt nur an sich selbst und spricht Folgendes: Ich habe viel geerntet, ich muss größere Scheunen bauen. Wörtlich heißt es, und man achte genau auf die Häufung der Worte ich und mich, ja, ich, Lukas 12, Abvers 17, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nicht, wo ich meine Früchte hinsammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen guten Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Ich habe 12-mal jetzt ich oder mich oder meine Seele gezählt in diesen wenigen Versen. Da kommt der andere, geschweige denn Gott, überhaupt nicht ins Blickfeld. Ich, mich, mein und so weiter. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir so nicht leben und denken, dass es sich nur um das eigene Ego dreht. Und dann, die meisten werden es ja wissen, kommt dieser Schock für den Kornbauern. Gott sprach zu ihm: du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Fertig, ja, in dieser Nacht ist er gestorben und bestimmt nicht in den Himmel gekommen mit dieser Haltung, bestimmt nicht. Das kann man davon ganz klar sagen. Seine Seele wird gefordert. Das erinnert an Satan, der die Seele fordert von denen, die ihm dienen. Nicht? Gott sagt hier nicht, ich werde deine Seele zu mir holen, sondern sie wird von ihm gefordert werden. Von dem, der es nicht gut meint mit ihm, der nur so tut. Ja, richt dir hier gut ein, aber denk nicht an die Ewigkeit. Er hat sich nur um das Irdische gesorgt, nicht um sein Seelenheil und nicht um den Nächsten und nicht um Gott. Wenn wir Matthäus 6 im Zusammenhang lesen, ich kann jetzt ja nicht alles lesen, da geht es ja auch im Zusammenhang um das Schätze sammeln. Und der Herr Jesus spricht hier zum Beispiel in Vers 19: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Das ist also ganz wichtig. Und Schätze im Himmel sind eben nicht Gold und Silber. Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi steh auf, nimm dein Bett und wandle, sagen Petrus und auch Johannes zu dem Gelähmten. Das sind geistliche Schätze. Gott kann in unserem Leben manches verändern. Und für uns sind Schätze im Himmel eben auch Liebe und Barmherzigkeit. Dass wir anderen Liebe üben, mit ihnen teilen, Werke der Barmherzigkeit erweisen. Habgier ist die Wurzel allen Übels, aller Sünde, heißt es auch einmal in den Briefen im Neuen Testament. Und hinter dieser Habgier steht nichts anderes letztendlich als Unglaube. Dass wir nicht Gott wirklich vertrauen, sondern meinen, ich muss mir selber alles sichern, ja, das Leben sichern. Und x Versicherungen, auch bei Christen heutzutage, gegen alles kann man sich versichern. Und letztendlich verdienen die Versicherungen am meisten dran. Die Erfahrung haben viele schon gemacht dann. Am Schluss kriegt man manchmal dann doch nichts raus, nicht? Seien wir da auch etwas vorsichtig. Ich will jetzt niemanden schädigen, der vielleicht Versicherungsvertreter ist. Ich weiß jetzt ja nicht. Aber ich bin auch nicht prinzipiell dagegen, dass wir manche Versicherungen, auch staatliche Pflichtversicherungen, haben müssen. Aber können wir uns wirklich gegen alles und jedes im Leben und Sterben absichern? Ich denke nicht. Ich kenne allerdings auch Leute, hat jemand die Krankenversicherung abgelehnt. Das finde ich dann allerdings doch, dass das hier teuer natürlich werden kann. Also versteht mich nicht falsch. Ich will das nicht pauschal jetzt ablehnen, das wäre Schwärmerei. Aber alles absichern zu wollen im Leben, das geht einfach nicht. Ja, es gibt immer wieder Löcher, die wir nicht stopfen können. Und so sollen wir einfach die Grundhaltung des Vertrauens haben zum Herrn, der uns trägt. Und nicht denken, habe ich da vielleicht noch ein Loch, was nicht versichert ist. Es wird immer Lücken geben. Und der Herr füllt jetzt nicht unsere Lücken aus, versteht mich recht, sondern er trägt uns. Das ist entscheidend. Das habe ich auch erfahren dürfen, immer wieder, auch durch Tiefen hindurch. Die Sorge der Reichen, dass Motten die reichen Kleider fressen, dass der Rost die Schätze verdirbt, dass die Diebe nachgraben, das sind die Sorgen der Reichen. Habt ihr das auch schon erlebt? Man hat etwas geschenkt bekommen, wunderschöne Sache, und jetzt hat man Angst, dass jemand wegnimmt, schon bei den Kindern. Das ist meins, ja. Wir erleben das auch bei unseren manchmal und bringen ihnen immer wieder bei, dass das viel schöner ist, wenn sie miteinander spielen, miteinander teilen. Und auch als Erwachsene dürfen wir das immer wieder lernen. Die Sorge der Reichen, dass der andere ihm etwas wegnimmt. Dann gibt es die Sorge der Armen, natürlich auch, dass es nicht reicht, dass das Geld nicht reicht, das Auskommen nicht reicht für das tägliche Leben. Das ist sicherlich schlimm. Und doch gibt es auch hier bewegende Beispiele, wie Gott Menschen bewegt hat, den Armen zu helfen und gerade zur rechten Zeit oft Güter geschickt hat. Bekannte Beispiele kennen wir ja auch von Georg Müller im Waisenhaus in Bristol, wo sie auch diese 7 Mangeljahre hatten, wo sie ihr eigenes Geld auch investiert haben, noch zusätzlich. Auch andere kennen das unter uns, diese Haltung, dass man sich dann oft ganz einbringen muss, sowieso ganz einbringen. Aber dass der Herr auch immer wieder Wunder getan hat und zur rechten Zeit der Bäcker an der Tür stand und Brot abgeliefert hat. Einfach so, dass Gott zu ihm gesprochen hatte, dem Bäcker, gesagt, geh hin und bring jetzt etwas für diese Notleidenden. Zum rechten Zeitpunkt, das ist immer wieder das Wunder. Ja, das war das Erste. Die Gottlosen sorgen sich nur um die irdischen Dinge. Zweitens, als Christen sollen wir zuerst nach Gott und seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit trachten. Es gibt für Christen ja auch die Sorgen, was Gemeinde betrifft. Das möchte ich auch nicht übergehen. Wie wird es in unserer Gemeinde weitergehen? Warum bleiben einige weg? Oder verweltlicht jetzt die Gemeinde? Müssen wir uns eine andere suchen? Reichen die finanziellen Mittel für die Gemeinde aus? Viele, viele Fragen, die sich auch heute bezüglich des Gemeindelebens stellen können. Und dann auch die Sorge wegen der Endzeit. Werden wir überwinden und nicht abfallen? Werden wir bei der Entrückung dabei sein? Den Zeitpunkt der Entrückung lassen wir jetzt mal hier weg, diese Diskussion. Es geht aber darum, dass wir einfach bereit sind, dem Herrn zu begegnen. Dann auch, reicht mein Glaube aus, um in den Himmel zu kommen? Ich halte diese Fragestellung nicht für richtig, aber manche stellen sich so auch die Frage. Der Herr Jesus spricht ja vom Glauben, der klein ist wie ein Senfkorn. Und der kann schon Berge versetzen. Es geht nicht um unsere Kraft, aber einfach um das Vertrauen, das kindliche Vertrauen. Ja. Viele Fragen. Ich möchte uns einfach einige Bibelstellen zurufen, gegenseitig. Wurde auch schon genannt, heute vom Bruder Traut eine Stelle. Und noch einige weitere. In Matthäus 6, Vers 33, ja, wir haben es gelesen, spricht der Heiland, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist der Schlüssel dazu, der Schlüssel. Nicht jetzt in erster Linie nach dem irdischen Streben. Wir dürfen das auch nicht völlig ausblenden, ich komme darauf noch zurück. Aber es geht auch hier um die Priorität, um die Rangordnung. Zuerst das Reich Gottes. Und wenn wir mit Gott in Verbindung stehen, wenn wir uns auf ihn verlassen, wird er uns auch leiten und versorgen und auch die richtige Arbeit uns vor die Füße stellen, dass wir wissen, das musst du jetzt tun. Dass wir wirklich nach seinem Willen fragen, nach seinem Reich trachten. Psalm 127, Vers 1 und 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, Häuslebau, ja? Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzt und euer Brot mit Sorgen esst. Denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. So heißt zumindest in etlichen Übersetzungen. Ja, schlafen heißt jetzt nicht, dass wir gar nichts mehr arbeiten sollten. Ich komme noch darauf zurück. Aber es ist einfach dieses Vertrauen. Ich habe auch schon oft erlebt, auch bei geistigen Arbeiten, was ja mein Schwerpunkt ist, dass ich Dinge abends im Gebet nochmal vor den Herrn gebracht habe, mit meiner Frau zusammen und auch theologische Fragen. Und hat man nochmal gebetet und morgens hatte ich dann die Lösung, ja, und konnte dann die Sachen auch niederschreiben. Ganz praktisch. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Da musste ich manchmal wirklich dann auch dran denken. Das heißt nur nicht, dass wir faul sein sollen. Wieder sehr missverständlich. So ist es nicht gemeint. Aber dass wir einfach vertrauen dürfen. Entscheidend ist, was der Herr wirkt. Und wir führen es dann aus. Wir dürfen ihn bitten und es dann, wenn er es geschenkt hat, ausführen. Und das bedeutet dann auch Arbeit. Aber den entscheidenden Schritt tut der Herr. Er offenbart seinen Willen. Er zeigt den Weg. Lukas 21, Vers 33 bis 36. Da spricht Jesus Christus: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Und dann heißt es: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Tag, der Tag des Herrn, nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr stark werden möget, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Da soll unsere einzige und größte Sorge sein, zu stehen vor des Menschen Sohn, uns nicht zu beschweren mit diesem irdischen Zeugengeist über die materiellen Dinge. Jesus nachzufolgen. Und er wird uns auch leiten, dass wir auch das Nötige zum Leben dann haben. Und dann, was Martin Traut schon zitiert hat, 1. Petrus 5, Vers 7, vielleicht auch hilfreich als Wandspruch, wenn jemand hier vom Sorgengeist zerquält werden möchte manchmal, dass man es immer wieder vor Augen hat: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf Jesus Christus. 1. Petrus 5, 7. Ne? Und dann bezüglich Endzeit und Verfolgungen hat uns der Herr auch tröstende und wegweisende Worte geschenkt. In Matthäus 10, 19 zum Beispiel, wenn wir vielleicht einmal vor Gerichte gezogen werden. Im Dritten Reich war ja der berüchtigte Volksgerichtshof mit Freisler, wo viele Christen, die Hitler widerstanden hatten, dann zum Tode verurteilt wurden. Und die Nazis haben das ja gefilmt, zu ihrer eigenen Schande heute. Denn wir wissen jetzt, was die Gläubigen, es gab ja einige Gläubige darunter, die verurteilt wurden, gesagt haben und wie sie auch bezeugt haben, ihren christlichen Glauben gegen dieses Nazi-Regime. Und auch in Russland, Sowjetunion mit den verschiedenen Staaten, haben viele Christen das bezeugt vor diesen, wie hießen die Gerichte, Cheka oder so ähnlich. Wie? KGB, ja. Wir lesen auch immer die Aquila-Information, da sind manche Berichte dargestellt. und wie sie da als Volksverräter angeklagt wurden und haben ihren Glauben bezeugt. Sie sind keine Konterrevolutionäre, sondern einfach Christen. Und ich glaube nicht, dass die Geschwister sich oder auch Brüder sich viel vorher überlegt haben, sondern der Herr sagt uns ja hier in Matthäus 10, Vers 19, sorget nicht, was ihr reden sollt, es wird euch gegeben werden zu jener Stunde. Dürfen wir auch wir vertrauen. Sorget nicht, was ihr reden sollt. In solchen Notsituationen, wo wir auch unvorbereitet hineinkommen können, auch in Europa, wenn das Antidiskriminierungsgesetz in seiner schärferen Fassung durchkommt, dann werden wir auch mancherlei Prozesse erdulden müssen. Und dann sagt der Herr, sorget nicht, was ihr reden sollt. Der Geist Gottes wird es euch schenken. Ja, dann möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was der Herr Jesus in Matthäus 6 gesagt hat, an Beispielen. An Beispielen. Er stellt uns die Schöpfung vor Augen als Vorbild. Und zwar eine solche Schöpfung, dass wir staunen müssen. Wirklich staunen. Er sagt zunächst in Vers 25, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und jetzt kommen als Beispiele die Vögel unter dem Himmel. Seht sie an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Ja, die Vögel, die arbeiten jetzt nicht, die pflanzen keine Ernte aus, aber sie nähren sich von dem, was Gott für sie wachsen lässt. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in Scheunen. Sicherlich, es gibt manche Tiere, Hamster und so namentlich, die hamstern sich ihren Wintervorrat. Das hat Gott auch so eingerichtet in der Schöpfung. Aber was sie sammeln, das hat alles Gott für sie wachsen lassen. Und auch wir können nichts hinzufügen. Es hieß einmal in der DDR, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und dann wurde immer von großen Ernten geprahlt. Und die Leute sind oftmals verhungert und haben gefragt, wo sind die denn? Die waren immer nur in der Propaganda so beschrieben. So hat man es zumindest bei uns gehört. Ja, es wird ja manches an Ideologie hin und her geschickt. Jedenfalls ohne Gott, man wollte ohne Gott durchkommen und ist damit letztlich gescheitert. Das ist entscheidend. Und dann sagt der Herr in Vers 27, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich darum sorget? Was hier mit Länge übersetzt wird, das kann man zeitlich verstehen, aber auch räumlich. Das heißt, Zeitlänge oder körperliche Größe. Beides können wir nicht beeinflussen. Wir können weder unsere Lebenszeit verlängern. Es gibt heute sicherlich eine künstliche Apparatemedizin, aber auch da liegt es in Gottes Hand letztendlich, wann er sagt, es ist vorbei. Und es ist auch kein wirkliches Leben mehr, wenn man nur noch an Apparaten hängt. Und auch die Körpergröße können wir nicht beeinflussen. Manche Leute wären gern größer, andere gern kleiner. Eine unserer Nichten, die ist jetzt schon größer als ihre Eltern. Und ich habe den Eindruck, die ist erst 15, dass sie vielleicht schon ein bisschen peinlich ist. Ja, man kann das nicht beeinflussen. Vielleicht freut man sich später drüber. Aber wenn dann Kinder so hochschießen, ist manchmal ein seltsames Gefühl, auch für die Kinder, nicht? Zunächst mal. Aber so sehen wir, auch das liegt in des Herrn Hand. Und wir dürfen und können das auch dankbar annehmen. Und dann bringt der Herr Jesus noch das Beispiel von den Lilien. Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist, wie derselben eine. Wenn denn Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Das ist unglaublich. Hier werden die Lilien und das Gras auf dem Feld verglichen mit dem mächtigsten der israelitischen Könige Salomo, der ein ungeteiltes Reich beherrscht hatte noch. Und wir lesen jetzt 2. Chronik 9, Vers 3 bis 6, wie die Königin von Saba diesen, ja, berühmtesten aller Könige damals besucht hat, ihm eine Audienz bekam, wie man heute sagen würde. Und dann heißt es hier,
Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenke mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Unglaubliche Schätze, unglaubliche Weisheit auch, die aber vom Herrn war. Und ausgerechnet diesen großen König vergleicht unser Herr Jesus Christus mit Wiesengras. Ja. Merken wir, wie der Herr Jesus die Aussagen zuspitzt, um uns etwas deutlich zu machen. Salomo in all seiner Herrlichkeit, das wird nicht bestritten, dass das sehr herrlich war, herrlicher als alle Menschen seiner Zeit, in aller seiner Herrlichkeit war nicht begleitet wie eine einfache Lilie, ein Gras, das heute wächst und morgen in den Ofen geworfen wird als Heizmaterial oder ähnliches. Und wenn wir einmal eine Blume wirklich betrachten, uns die Zeit nehmen, wie hat Gott für sie gesorgt, wie hat er ihre Blätter gestaltet, die Blüten. Wenn wir die Blätter mal genau betrachten, auch von Bäumen, welche Adern da durchfließen, haben Sie schon mal gesehen, auch die Symmetrie, dieser Schöpferplan, der drin liegt, auch in Blüten natürlich, in allem in der Schöpfung. Sicher ist die Schöpfung gefallen durch den menschlichen Sündenfall mitbedingt. Sie wartet, dass Gottes Kinder offenbar werden. Und doch ist noch etwas zu sehen von dieser Größe Gottes, der das alles gemacht hat. Die mathematische Genauigkeit der Anordnung in der Schöpfung. Bezüglich Salomo muss ich noch einen Vers zitieren, dass wir auch sehen, ja, was auch für Endzeitfragen vielleicht interessant ist. Wir sprechen ja auch immer wieder über die Zahl 666. Ich habe heute Nacht noch ein Buch darüber gelesen, was drüben auslag bei euch von dem Bruder Grebe. Sehr interessant über diese Nummernerfassung und so weiter. Und ja, diese Zahl taucht aber schon im Alten Testament auf. Und wisst ihr wo? In welchem Zusammenhang? Ja, beim Gold von Salomo. Es heißt in 2. Chronik 9, Vers 13: Und es war das Gewicht des Goldes, dass Salomo in einem Jahr gebracht wurde, 666 Zentner. Außer dem, was die Händler und Kaufleute brachten. Fällt also auf, dass hier die Zahl des Menschen, des Antichristen genannt wird, das Tier aus dem Meer nach Offenbarung 13. Gold und irdische Schätze und der Götze Mammon, der nämlich auch im Zusammenhang in Matthäus 6 genannt wird als Götze, sind menschliche Größen, gut gesagt menschliche, aber realistisch gesehen sogar teuflische Größen, wenn sie den Menschen verführen. Und wir merken auch schon bei Salomo, als dass er bewundert wurde, er war noch von Gott gesegnet, er hatte noch die Weisheit, aber der Fall kam dann in seinen späteren Jahren, als er immer mächtiger wurde, als der Hochmut kam, als die heidnischen Frauen ihn verführt haben zum Götzendienst. Für mich ist der Salomo nach wie vor ein Rätsel. Wir haben natürlich seine Sprüche in der Bibel und die sind von Gott inspiriert. Wir dürfen sie deshalb mit Gewinn lesen, aus seiner guten Zeit und den Prediger und so weiter. Aber vom alten Salomo können wir nur Abstand nehmen. Es gibt bei manchen Gottesmännern oder die einmal gut standen, leider auch eine solche Abwärtsentwicklung. Ich möchte einmal vorsichtig sagen, ich schätze auch den jungen Luther mehr als den alten Luther, wenn ich es mal so sagen darf, wo er sich zu einer Polemik hat hinreißen lassen gegen Juden und gegen andere, die von den Nazis sogar zitiert wurde als Begründung für einen Judenmord. Luther hatte das sicherlich in der Weise nicht gewollt, wie es dann Hitler ausgeführt hat, aber er hat manches geschrieben, was er vielleicht lieber noch hätte zurücknehmen sollen. Abgesehen von seiner ganzen Verquickung mit dem weltlichen Fürstentum. Das ist natürlich auch ein Fallstrick geworden von Anfang an, dieses ganze landesfürstliche Kirchentum. Ich habe ein Buch dabei, aus dem Jahr 1907 hat mir ein Bruder geschickt, wo es grundsätzliche Kritik ist an dieser ganzen Entwicklung. Wenn das jemand interessiert, kann ich es ihm nachher mal geben. Das gibt's nur in kopierter Form. Ja, Also diese Fragen aber, Gott versorgt uns und das Wiesengras lässt Gott so herrlich wachsen, herrlicher als ein König Salomo. Nun zum dritten und letzten Punkt. Gott versorgt uns und befähigt uns auch zu echter Fürsorge. Jetzt muss ich erstmal auf die Frage nochmal eingehen, sollen wir nichts mehr arbeiten, wenn Gott uns versorgt? Ja, Herr, versorge mich und dann lege ich mich ins Bett. Ja, gibt's ja manche so Leute, die das so richtig auskosten, vielleicht sich noch auf Bibelstellen berufen. Vielleicht kennt ihr auch solche, müssen nicht unbedingt nur Jüngere sein, aber oftmals auch. Sollen wir nichts mehr arbeiten, die Hände in den Schoß legen? Die biblische Antwort lautet, natürlich sollen und dürfen wir arbeiten, falls wir Arbeit haben. Das ist ja noch ein anderes Thema. Wenn jemand unverschuldet arbeitslos ist, ist es was anderes, als wenn jemand nicht arbeiten will. Die Bibel unterscheidet hier sehr genau. Es heißt in 2. Thessalonicher 3, Vers 10, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das heißt nicht, wer nicht arbeiten kann. Sehr genau unterscheiden. Also Gott wendet sich nicht gegen unverschuldet Arbeitslose, die es ja auch unter uns immer mehr gibt, sondern die, die nicht arbeiten wollen, die arbeitsfähig wären und einfach faul sind. Und zu diesen spricht Gott in Sprüche 6, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Sind die Ameisen faul oder fleißig? Und die Bienen? Ja. Also wenn wir in das Tierreich, in die Schöpfung schauen, der Bienenfleiß ist ja geradezu sprichwörtlich. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das klingt ein bisschen wie Selbstlob, aber es war durchaus, kann man ihm abnehmen. Wir wissen ja über seine großen Missionsreisen, über seine vielen Leidens. 1. Korinther 15, 10. Stimmt die Stelle nicht? Alle prüfen es nach. Danke. Dürfen mich gern korrigieren. Aber jedenfalls, er hat gearbeitet. Er ist nicht auf der faulen Haut gelegen. Und echte Arbeit ohne ungläubige Sorge befähigt zu echter Fürsorge. Arbeiten und sich sorgen sind nämlich nicht dasselbe. Sich zersorgen ist Unglaube. Arbeiten im Dienst für Gott und den Nächsten ist Zeichen des Glaubens und Vertrauens. Das müssen wir unterscheiden. Also der Herr Jesus spricht sich nicht aus gegen Arbeit, sondern gegen das sündhafte sich zersorgen über die alltäglichen Dinge des irdischen Lebens. Nein, wir sollen ja für uns und die Unsrigen sorgen, aber uns nicht zersorgen. Könnt ihr den Unterschied verstehen? Es heißt nämlich in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, damit ist die eigene Familie gemeint und die, die mit einem wohnen im Haus, wenn jemand die Seinen nicht versorgt, im guten Sinne, ja, der hat den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Auch eine Gefahr, wenn man viel unterwegs ist und die Seinen vergisst, nicht für sie sorgt. Da müssen wir uns auch immer wieder prüfen lassen. Auch manche Evangelisten, die das halbe Jahr unterwegs sind, müssen immer wieder sehr strenge Zucht üben, dass sie nicht vergessen, auch genügend Zeit für die Familie sich zu nehmen. Jeder muss hier wachsam bleiben. Ich habe deshalb auch gern und oft meine Familie dabei. Nur ist es jetzt mit den kleinen Kindern eben nicht immer so gut möglich. Aber ansonsten dürfen wir das nicht vernachlässigen. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der in der Begebenheit in Lukas 10, Vers 38 bis 42 zum Ausdruck kommt. Da können wir sehr schön sehen, nochmal die Priorität. Maria und Martha. Maria die Hörende und Martha die Arbeitende. Arbeit ja, aber sie darf sich nicht vor das Hören des Wortes Gottes schieben. Die Priorität bleibt zuerst hören, dann arbeiten. Die Benediktiner bei aller Kritik am Katholizismus haben aber doch auch manches Richtige gesagt, zum Beispiel den Satz ora et labora, zu Deutsch bete und arbeite. Zuerst die Beziehung zum Herrn, seinen Willen erfragen und dann auch das tun, was er uns gebietet. was sein Wille ist. Und deshalb sagt der Herr Jesus zur Martha, die sich sorgt im Haushalt, die das Essen auf den Tisch stellt, alles schön und gut, ist ja nicht falsch, aber sie hat keine Zeit gefunden zuzuhören, was der Herr Jesus gepredigt hat. Und dann sagt er zur Martha, 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 du hast viel Sorge und Mühe. Er hat es gesehen, wie sie da in der Küche herumgerannt ist und alles, aber er hat auch gemerkt, dass sie ihm nicht zuhört vor lauter Aktivismus. Du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das heißt, das Hören des Wortes Gottes ist wichtiger als das sich Zersorgen um irdische Belange. Und deshalb ist es auch gut, wenn die Frauen aus der Küche auch immer wieder Gelegenheit finden, uns jetzt nicht nur ein gutes Essen vorzubereiten, sondern auch unter das Wort zu kommen. Hier ist ja reichlich Gelegenheit. Wenn es jetzt nicht vor dem Essen ist, dann vielleicht nach dem Essen. Nur als ein Beispiel, dass wir auch immer wieder uns da gegenseitig entlasten, dass auch jeder die Möglichkeit hat, das Wort zu hören, dass nicht immer die gleichen ausgeschlossen sind vom Hören, ganz praktisch einmal gesehen. Also das Hören des Wortes Gottes ist wichtiger, als das sich Zersorgen um irdische Belange, so wichtig diese auch sind natürlich, denn verhungern möchte uns der Herr auch nicht lassen. Er hat sicher auch das gegessen, was die Martha zubereitet hat. Und doch hat er sie getadelt. Sie hätte zumindest sich teilweise auch hinsetzen sollen und zuhören. Vielleicht hätte er dann auch gesagt, Maria kann jetzt auch helfen und so, aber sie hat einfach alles allein machen wollen, hat sich dann über die Maria auch geärgert, dass die dauernd zugehört hat und nicht geholfen. Nein, das Bessere ist hören und dann handeln. Ja, Gott ruft uns nicht auf zu einer schwärmerischen Weltflucht, aber zur Gottessehnsucht und Himmelssehnsucht. Das sollte der erste Inhalt unseres Lebens sein. Und deshalb sagt der Herr auch, ich komme nun langsam zum Ende, in Matthäus 6, Vers 34, sorgen nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage haben. Das könnte man jetzt so missverstehen, dass man sagt, ein Bauer soll nicht planen, was er einsät. Ein Kaufmann soll keine Waren besorgen, er soll nicht für morgen sorgen. So kann es aber auch nicht gemeint sein. Aber es geht auch hier um das sich Zersorgen. Das heißt, natürlich muss ein Kaufmann Ware bestellen. Ich musste auch die Bücher bestellen, die ich euch hier zum Beispiel anbiete. Ja, sonst wäre hier nichts mitgekommen, ganz praktisch gesehen. Oder ein Bauer muss das Saatgut bestellen, das er aussät auf dem Acker. Aber wenn das einmal dann da ist, wenn es ausgesät ist, dann geht es darum, das alles dem Herrn anzubefehlen. Herr, lass du die Saat wachsen. Und vielleicht muss man auch mal gießen im Sommer. Es ist damit nicht ausgenommen. Aber ansonsten sich da jetzt nicht zersorgen und kaputt machen und reinsteigern, sondern auf Gott vertrauen, der alles wachsen lässt. Jetzt möchte ich zum Schluss noch die Frage stellen, gibt es aber eine Sorge in der Bibel, die wir haben sollten und sogar haben müssen. Gibt es das? Bitte? Eine Teil des anderen Last? Um die Mitmenschen, Fürsorge, richtig? Seelenheil, sehr wichtig und grundlegend. Ja, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Unser Sorgen sollte sein um unser Seelenheil und deshalb das Reich Gottes. Das ist der bei mir auch fettgedruckte Vers 33. Und im Psalm 38, Vers 19 lesen wir, so bekenne ich meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Das soll unsere Sorge sein, dass der Herr uns von Sünden reinwäscht, dass wir gerettet sind und dass auch andere gerettet werden. Einer trage des anderen Last. Kümmert euch auch um die anderen. Nicht nur Seelenegoisten werden, das kann auch passieren, ja, dass man sich zurückzieht in seinen Kreis, sondern wir sollen auch andere einladen. Wir sollen auch bei allem berechtigten Klagen über die Endzeitverführung die Mission nicht vergessen. Es gehört zusammen. Und in Matthäus 24 sehen wir beide Linien, dass der Herr Jesus von Verführung spricht, von Gerichten auf der einen Seite und auf der anderen Seite von der Weltmission, Evangelisation. Das Evangelium vom Reich wird verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Ja, also beide Linien. Bewusstsein, dass in der Endzeit Verführung ist, dass es auf den Antichristen zugeht, aber gleichzeitig, solange der Herr noch uns auf der Erde lässt und Kraft schenkt und die Möglichkeit, missionieren. Die Sorge um das Seelenheil, das eigene und auch das der anderen Menschen. Und deshalb abschließend die Fragen an uns alle. Ist die Sorge um die Ewigkeit auch deine Sorge? Hast du diese Frage vor dem Herrn geklärt? Hast du ihm deine Sünden bekannt und Vergebung erfahren, sodass du auch weißt, dass du nach diesem irdischen Leben beim Herrn Jesus sein wirst? Das ist das Entscheidende. Das möchte ich uns allen jetzt nochmal auch ins Gebet geben. Lasst uns dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz von Golgatha uns erlöst hast von Sünde, Tod und Teufel, indem du dein kostbares Blut für uns vergossen hast, für uns Sünder, die wir nichts bringen können als unsere Schuld und die Bitte um Vergebung. Und so wollen wir dir auch, ja, uns anbefehlen, und die, die wir kennen, bring du uns hindurch, dass wir alle einmal das Ziel erreichen, bei dir sein zu dürfen, in deiner himmlischen Herrlichkeit. Und lass uns auch Sorge haben um unsere Nachbarn und Bekannten, die noch nicht gerettet sind, dass sie gerettet werden, dass sie Buße tun und zu dir umkehren. Herr, erbarme dich. Und danke auch, dass du uns so reich versorgst, dass wir in allem wissen dürfen, du bist unser Helfer. Du gibst uns das dazu, wenn wir nach deinem Reich trachten, was wir brauchen, Herr. So sei du uns gnädig. Und geh du mit uns durch den Tag, hilf auch allen Brüdern, die auch heute weiter dein Wort verkündigen, es recht auszulegen, uns zu erquicken durch dein Wort und auch zu korrigieren. Und mach uns dazu bereit, öffne unsere Herzen dafür. Und wir wollen in allem dir die Ehre geben, allmächtiger und heiliger Gott, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.